Viele werden die Geschichte vielleicht kennen von dem kleinen Mädchen im dritten Schuljahr, die mit ihrem Lehrer diskutierte, ob denn Jona wirklich im Bauch des Fisches war. Und der Lehrer behauptete, ganz im Sinne moderner Bibelkritik, das sei nur eine jüdische Erzählung, aber nicht wirklich passiert. Die kleine Ina kontert und sagt, ich werde Jona fragen, wenn ich ihn im Himmel treffe. Darauf der Lehrer, und was ist, wenn Jona in der Hölle sitzt? Ina, ganz spontan, dann fragst du ihn eben. Die Bibel als Gottes Wort ernst nehmen. Darum geht es heute Morgen, damit wir selbst unter Verfolgung antworten können. Wenn wir heute Morgen von Verfolgung reden, dann sollten wir das bitteschön natürlich nicht verwechseln mit dem, was Petrus und Paulus erlebt haben. Ulrich Pazani hat das hier auf der letzten Evangelistenkonferenz nochmal betont, dass wir im Grunde alle in einer Urlaubssituation sind. Verfolgung in der Weise haben wir wahrscheinlich alle noch nicht erlebt. Aber wir sind herausgefordert, wie das kleine Mädchen in der Schule, Standpunkte zu beziehen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wer Gottes Wort ernst nimmt, findet Hilfe in schwierigen Situationen. Denn Gottes Wort ist Maßstab. Und Paulus gebraucht zum Beispiel im Kolosserbrief ja das schöne Bild, dass wir tief gewurzelt sind in Gottes Wort, wie ein Baum, der standhält im Unwetter der Unwerte. Und darum geht es, dass wir uns neu Gedanken machen, wie können wir antworten. Nochmal zum Petrusbrief. Petrus ermutigt ja Christen im Leid. Und ich habe hier mal die Stellen zusammengetragen, die von diesen schwierigen Situationen Zeugnis geben. Fremdlinge südlich des Schwarzen Meeres haben wir gehört, betrübt in manchen Versuchungen. Kapitel 1, Vers 12, reden gegen euch, als seid ihr Schwerverbrecher. Er spricht vom Feuer der Verfolgung und er spricht davon, dass sie im Namen Christi geschmäht werden. Und heute, was sich breit gemacht hat seit einigen Jahren, ist eine Form des Atheismus, die wir bisher in den Nachkriegsjahren nicht gekannt haben, religiös, fanatisch. Als ich das Buch von Richard Dawkins las, Der Gotteswahn, und das auch als Pädagoge gelesen habe, auf Seite 453 schreibt er, den Kindern beispielsweise beizubringen, an den wörtlichen Wahrheitsgehalt der Bibel zu glauben, sollten wir Eltern ebenso wenig gestatten, wie wir ihnen erlauben, ihren Kindern die Zähne auszuschlagen oder sie in einen Kerker einzusperren. Also wenn wir die Kinder bitten, unterschreibt die Chicagoer Erklärung, dann ist das für Dawkins gleichzusetzen, als würden wir ihnen die Zähne ausschlagen. Und das steht in einem Buch, was in Frankfurt prämiert wurde. Dann merke ich bis hinein in unsere evangelikale Szene, dass es Reizworte gibt. Schöpfung in 6 Tagen, Schöpfungsbericht wörtlich nehmen, die Bibel überhaupt wörtlich nehmen, dann die ganzen ethischen Fragen. Und ein Buch, was mich so ein bisschen in Wallung gebracht hat, ist dieses Buch, was unglaublich beworben wird im Moment in der evangelikalen Szene, Reformation des Herzens, eine 4-wöchige Reise zurück zu den Wurzeln, herausgegeben, oder die Texte sind alle von Christina Brudereck und Jürgen Mette. Und ich habe mal so ein paar Zitate zusammengestellt. Da schreiben sie auf Seite 83, danke für die Schöpfungsgeschichte. Ja, ich liebe diese allererste Geschichte und ihre Bilder. Kein wissenschaftliches Protokoll, sondern Poesie. Keine detaillierte Beschreibung, exakt geschrieben für den Speicher eines Computers, sondern ein Gedicht fürs Herz. Seite 90. Ich bekenne freimütig, dass ich mit dem Etikett bibeltreu immer weniger anfangen kann. Gott ist treu, nicht ich. Ich halte nicht der Bibel die Treue. Wenn schon, dann hält sie mir mit ihrer Botschaft die Treue. Manches klingt ja gar nicht so schlimm, aber subtil. Unterschwellig kommt so viel neuer Zeitgeist rüber, dass man einfach erschreckt. Seite 91, Streit um Evolution und Kreation, emotional unvernünftig aufgeladene Debatten um sexualethische Fragen, das sind alles Nebenschauplätze. Es gibt heute Menschen, die von Rechtgläubigen verteufelt werden. Homosexuelle zum Beispiel müssen das immer wieder erleben. Es wird dann zwar oft beteuert, die Menschen selbst würde man lieben, nur nicht das, was sie tun. Aber Menschen sind von ihren Taten nicht zu trennen. Und Liebe, die so aufteilt, ist nicht bedingungslose Liebe. Gewalt beherrscht viele Städte und Familien und da soll sexuelle Vielfalt ernsthaft das Thema sein, was die Rechtgläubigkeit am meisten bewegt, weil damit der Glaube steht und fällt. Die Verbindlichkeit der Bibel, der Glaube kann aufrichten und hinrichten. Scheiterhaufen gab es nicht nur im Mittelalter, Seite 179. Und jetzt kommt der Hammer. Man bekennt sich also im Grunde auch zu einer Art Ökumene. Bei allem Geschehen und Ideen, die wir Luther verdanken, ich bin manchmal traurig, dass die große katholische und die neuere protestantische Tradition nicht einig sein und nicht gemeinsam feiern. Es gibt Aspekte des christlichen Glaubens, die als typisch katholisch gelten. Ich möchte vier von ihnen vorstellen, die mir lieb und teuer sind. Sie zeigen mir Christus und vertiefen mein Vertrauen in ihn. Zuerst das alte, gute Fegefeuer. In einem herausfordernden Text des Neuen Testamentes heißt es, Christus ist das Fundament. Unsere Werke, die wir darauf aufbauen, sind Gold, Stein, Holz, Stroh und Schilf. Das Feuer des Gerichts wird die Qualität dieser Werke zeigen. Abschließend steht dort, aber ihr werdet trotzdem alle gerettet werden wie durchs Feuer. 1. Korinther 3, Vers 15, eigene Übersetzung. Gericht ist wie ein Feuer, Läuterungsfeuer. Hier hat die Lehre vom Fegefeuer ihren biblischen Bezug. Und das mag manch modernen mittelalterlich absurd erscheinen. Es kann auch wütend machen, aber die gute Nachricht des Fegefeuers heißt, du darfst dreckig in den Tod gehen, das Feuer der Liebe wird dich läutern, umfassende universale Hoffnung, die Rettung aller durchs Feuer der göttlichen Liebe. Läuterung reinigt und vollendet. Das Feuer der Liebe schmilzt uns rein, heil, pur. Ich liebe Fegefeuer. Das Gericht bringt zurecht, es dient der Klärung. Es wird Tränen geben und dann ist es gut, vollkommen. Nun, die zweite kostbare Idee ist die Jungfrau Maria. Und der Papst ist ja auch so ein toller Mann. So ein Buch steht bei uns nicht in den Bücherstuben, sondern auf dem Index. Und als ich das ablehnte, als es uns vorgestellt wurde von der Geschäftsleitung von SCM, da wurde mir vorgeworfen, ihr seid ja vatikanisch. Ich merke, dass der Gegenwind schärfer wird und wir brauchen dringend die Unterscheidung der Geister und sollten auch aktiv solche Produkte ablehnen und davor warnen. Ich weiß, dass mein Freund Jürgen Mette, mit dem ich mich eigentlich sehr gut verstehe, das jetzt nicht gefällt, was ich hier sage, aber um der Sache willen, und das ist eine Art Verfolgung, die uns noch stärker verfolgen wird, denn dahinter steht die größte Verlagsgruppe, die es im Moment gibt auf dem deutschen Markt, christliche Verlagsgruppe SCM, und die ist herausgegeben, das Buch ist herausgegeben von der Sparte SCM Brockhaus in Witten. War mal ein Verlag der Brüderbewegung. Also wir merken, die Entwicklung ist schon erschreckend. Aber dennoch wollen wir hier nicht stehen bleiben, sondern Petrus schreibt von Hoffnung, von Herrlichkeit und macht vor allen Dingen deutlich, wie wichtig es ist, zu leben, was wir im Herrn Jesus geworden sind. Und das ist übrigens für mich die eigentliche Überschrift über den Petrusbrief. Sei, was du durch den Herrn Jesus geworden bist. Immer wieder werden wir dazu aufgefordert, seid heilig, denn auch ich bin heilig. Aber wie verhalten wir uns nun unter Verfolgung und welche Hilfen zeigt Petrus? Was ist zu tun? Und dazu habe ich euch für heute Morgen vier Punkte mitgebracht. Ich greife zunächst mal zurück bis ins zweite Kapitel und habe diesen Punkt genannt, ordne dich in die Ordnungen Gottes ein. Wenn wir Unrecht erleben in unserer Zeit oder damals, müssen wir uns vorstellen, es gab zu dieser Zeit etwa im römischen Weltreich 60 Millionen Sklaven. Und immer wieder schreiben Paulus und Petrus davon, dass sie sich unterordnen sollen. Die gefallene Schöpfung ist nur lebbar in einer Gehorsamstruktur, die Gott dieser Schöpfung gegeben hat. Und es gibt eine Obrigkeit, es gibt Eltern-Kind-Verhältnis, es gibt Arbeitgeber, Arbeitnehmer und es gibt auch innerhalb der Ehe eine gewisse Struktur. Und das funktioniert in der gefallenen Schöpfung nur, wenn wir uns nach dieser Gehorsamsstruktur verhalten. Der Mensch muss nämlich begreifen, dass er nicht der Erste im Universum ist. Wenn er das meint, ist er teufellos. Der Mensch muss begreifen, dass er sich einordnen muss in die Ordnungen Gottes gegenüber der Obrigkeit. Und das ist für mich schon bezeichnend, dass der Herr Jesus, der ja in einem skrupellosen Regime und im römischen Weltreich so viel Not und Skrupellosigkeit erlebt hat, dass er nie ein schlechtes Wort über die Obrigkeit gesagt hat, sondern einen Satz kennen wir: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und er hätte ja manchen Aufstand anzetteln können mit den Massen, die ihm nachgefolgt sind, aber er hat es nicht getan. Und das betont eben auch Petrus: Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter. Dann das Verhalten am Arbeitsplatz beschreibt er in den Versen Kapitel 2, 18 bis 25. Und dann das Verhalten in der Ehe: Unterordnung der Frau, um ungehorsame Männer zu gewinnen. Und das ist bis heute das beste Rezept, was ich auch gläubigen Frauen sage, die noch ungläubige Männer haben, dass sie diesen Abschnitt lesen, den wir in Kapitel 3, 1 bis 7 finden. Und was mir da auffällt, und das fasst eigentlich das Ganze zusammen, dass das nicht nur eine äußere Verhaltensweise ist, sondern dass das eine tiefe geistliche Dimension hat. Lest mal Kapitel 3, Vers 7. Ihr Männer, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchem, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Und jetzt kommt's: Damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ich sage immer gerne, wie wir Männer uns im Ehebett verhalten, das hat Auswirkungen auf unser Gebetsleben. Das hat Auswirkungen auf unser Gebetsleben. Und hier merken wir diese tiefe geistliche Dimension zwischen dieser Grundhaltung und unserem sonstigen geistlichen Leben. Das kann man nicht voneinander trennen. Also das ist die erste Hilfe, die wir bekommen, wenn wir unter schwierigen Bedingungen leben, dass wir die Gehorsamstrukturen, die Gott einer gefallenen Schöpfung gegeben hat, einhalten. Und jetzt wollen wir den eigentlichen Text einmal lesen. Kapitel 3, Abvers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, und er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Es fällt auf, wenn wir diesen Brief lesen, immer wieder kommt Petrus auf seinen Herrn zu sprechen und so auch im Zusammenhang mit dem ersten Punkt, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen. Aber nun wird es ganz praktisch. Geht liebevoll miteinander um und tut Gutes. Intakte Gemeinschaft erleben wir hier als besondere Kraftquelle. Wie schön, wenn man einmütig zusammensteht, das stärkt ungemein, wenn wir als Gläubige unter Druck kommen. Und es fällt auch in einer Gesellschaft voller Uneinigkeit auf. Wir lesen das ja schon zum Beginn der Gemeindegründung, dass man in Jerusalem das wohlwollend wahrgenommen hat, wie einmütig die Gläubigen zusammen waren. Jetzt denkst du vielleicht an manche Machtkämpfe um Ehrenplätze in der christlichen Gemeinde. Und es geht leider nicht immer so zu, wie es hier von Petrus gewünscht wird. Aber ich darf auch die Gemeinde mal in Schutz nehmen. Nachdem ich 25 Jahre in unserem kleinen Ort Steinbach war und zum Jubiläumstag 25, bin ich in unseren Fußballclub eingetreten. Nicht um mich da noch mehr zu engagieren, aber einfach um noch mehr Kontakte zu Menschen zu bekommen, die noch keine Beziehung zu meinem Jesus haben. Aber durch meine Mitgliedschaft kriege ich auch mal einen Blick hinter die Kulissen unseres Bundesliga-Vereins. In der vierten Bundesliga spielen wir immerhin als 900 Seelendorf, das ist ja schon was. Und da kann ich euch nur sagen, was in der Gemeinde abgeht, ist nichts gegenüber dem, was in einem solchen Verein abgeht. Und was da hintenrum läuft und wie da gerungen wird um Ehrenplätze. Also, da habe ich so gedacht, wir sind doch eine tolle Gemeinde. Oder schau mal hinter die Kulissen einer politischen Partei. Ich habe über 20 Jahre als Schulelternbeirat in Haiger gearbeitet, ehrenamtlich, und habe mit der Politik natürlich auch zu tun gehabt, mit dem Bürgermeister. Ich habe das gestern im kleinen Kreis mal erzählt, was ich da so alles erlebt habe. Also, da können wir auch, sollten wir nicht immer so viel Dreck auf unsere eigenen Gemeinden werfen, sondern wenn man da mal mitgemacht hat, dann merkt man erst, was wirklich in unserer Gesellschaft abgeht. Nun, wer interne Probleme hat, wer diese Einmütigkeit nicht so lebt, der hat natürlich dann auch Probleme, missionarisch tätig zu sein. Das lähmt natürlich, um in der Gesellschaft auch seinen Mann zu stehen. Und deshalb ist es gut, wir gucken uns die einzelnen Punkte nochmal an. Gleichgesinnt. Gleichgesinnt. Was heißt das? Heißt das, dass alle das machen, was einer in der Gemeinde sagt? Nein, das Wort Phroneo, was hier wohl im Griechischen steht, bedeutet so viel wie gemeinsam ausgerichtet auf ein Ziel. Dass wir gemeinsam das Ziel haben, Christus groß zu machen in dieser Zeit und somit zusammenstehen. Eine gemeinsame Aufgabe haben. Das heißt nicht, dass wir alle im Gleichschritt marschieren, sondern dass wir gleiche Ziele vor Augen haben und es uns ein großer Wunsch ist, dass Christus geehrt wird. Voller Mitgefühl und geschwisterlicher Liebe. Petrus spricht von Barmherzigkeit und Demut. Ein Wort, das starke Gefühle andeutet, dass wir wirklich mitfühlend sind. Und die wichtigste Tugend wohl die Demut. Und da musste ich denken an das, was Paulus ausführt in Philipper 2, bevor er diesen wunderschönen Christus-Hymnus entfaltet. Da sagt er in Philipper 2, Vers 3, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und diese Form oder diese Tugenden des Zusammenlebens, die stärken ungemein, und die schaffen auch, dass wir tatsächlich uns so verhalten können, Böses nicht heimzahlen, ich habe es mal so formuliert, sondern Gutes auszahlen. Segnet, dazu seid ihr berufen. Das heißt, dem anderen gut zusprechen, für ihn beten, ihm den Weg zum Heil zeigen, dem anderen, der mir Böses tut, auch vergeben und zu zeigen, dass in Christus Versöhnung möglich ist. Und dann erwähnt Petrus ja weitere praktische Punkte, indem er zurückgreift auf Sprüche 4, Vers 24 und auf Psalm 34, Vers 13 bis 17. Und es steht fast wörtlich hier, was wir im Psalm 34 lesen. Und er betont, wie wichtig es ist, dass wir wahr reden. Und was wir reden, wird zunächst im Herzen gedacht. Also es geht um Wahrhaftigkeit und es gibt uns auch Standfestigkeit. Meine schlimmsten Erfahrungen in der christlichen Szene war, wenn ich gemerkt habe, mich haben verantwortliche Brüder angelogen. Das waren meine schlimmsten Erfahrungen. Ich habe zu Hause am Balkon gesessen und geweint wie ein kleines Kind als 40-Jähriger, als ich merkte, wie ich wirklich betrogen worden bin. Das sind die schlimmsten Erfahrungen. Und das, was Paulus erlebt und in Philipper 1 beschreibt, dass er feststellen muss, dass seine eigenen Leute ihm das Leben schwer machen und aus Neid und Eifersucht predigen, das muss ihn unglaublich verletzt haben. Wem kann man wirklich vertrauen? Als Johannes Rau im Mai 2004 seine letzte Berliner Rede hielt, hatte die nur ein Thema, Vertrauenskrise in Deutschland. Wem kann man noch vertrauen? Wer tut, was er sagt? Wir brauchen authentische Vorbilder und dazu gehört dieses Wahrreden und auch Frieden suchen und nachjagen. Nach Wegen suchen, damit es keinen Unfrieden gibt. Unser Möglichstes tun. Und nicht nur suchen, sondern jagen. Hier ist ja das Bild eines Jägers. Mit Aufbietung letzter Kräfte versuchen, dass es keinen Unfrieden gibt. Ich hatte jetzt so ein interessantes Beispiel. Ich fuhr morgens um 6:30 aus dem Dorf raus und überholte einen VW-Bus oder Mercedes-Bus, weil der war aus der Einfahrt rausgefahren und der stand so gut wie. Und der Typ, der da drin saß, so ein junger Heilsporn, der fuhr hinter mir her und zeigte mir immer einen Vogel und blitt mit der Lichthupe. Ich war, was ist denn jetzt los? Ich bin keine 50 gefahren. Und das hat mich irgendwie den ganzen Tag beschäftigt. Und dann bin ich abends vorbeigefahren, habe geschellt, da kam jetzt seine Schwägerin an die Tür. Ich sage, ich wollte den jungen Mann sprechen, der heute Morgen 6:30 hier mit dem Bus rausgefahren ist aus dem Dorf. Dann kam er auch an die Tür. Ich sage, ich bin Hartmut Jäger. Wer der und der? Ja, ich sage, ich kenne dich. Und heute Morgen, ich sage, so bin ich noch nie aus meinem Dorf rausgejagt worden. Ich lebe jetzt hier seit 30 Jahren. Ich weiß, du bist hier geboren. Aber was heute Morgen passiert ist, ich lebe mit allen Steinbachern in Frieden und ich will auch mit dir in Frieden leben. Können wir das irgendwie klären? Ja, ja, er hätte sich ein bisschen geärgert. Hier wird so gerast. Ja, ich sage, ich bin noch keine 50 gefahren. Ja, und dann ging es so hin und her. Und dann habe ich ihm noch ein Buch in die Hand gedrückt und dann war das auch wieder erledigt. Und dann habe ich so gedacht, mir war das so wichtig, wenn ich durchs Dorf gehe, dann will ich nicht mit irgendeinem im Dorf im Unfrieden leben. Und dann bin ich einfach zu ihm hingegangen und habe das versucht zu klären. Und das hat mich hinterher richtig froh gemacht, dass ich den Mut hatte, da hinzugehen und zu sagen, hier, du, ich habe keine Lust mit dir im Kleinkrieg zu haben. Ich lebe jetzt hier, versuche mit allen in Frieden zu leben. Und da musste ich dran denken. Einfach, wir haben diese Möglichkeit und wir haben dann auch Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Und deshalb lebt, was ihr in Christus geworden seid. Dazu fordert Petrus heraus. Es geht um die richtige Einstellung, um die richtige Grundhaltung und das ruft auch entsprechende Reaktionen hervor. Motivation und Trost ist die Tatsache, dass unser Herr alles sieht und damit sind wir bei Vers 12, alles sieht und seine Augen auf die Gerechten gerichtet sind in allem Unrecht. Ein dritter Punkt, der mir auffiel, bedenkt, dass Leid trotz eines gerechten Lebens zu Gottes Plan gehört. Das haben wir in den Versen 12 bis 17 gelesen. Ja, Petrus sagt schon in Kapitel 2, Vers 20, dass wir Leid aushalten, obwohl oder indem wir Gutes tun. Und die Tatsache, dass wir das können, ist letztlich Gnade Gottes. Philipper 1, Vers 29 ist ja auch so ein genialer Vers, nachdem Paulus so von seinem eigenen Leid erzählt hat. Und er wusste ja auch, dass die Philipper um des Glaubens willen leiden. Da sagt er am Ende dieses Gedankenkreises, es ist euch geschenkt worden, um Christi willen zu leiden. Leid als Geschenk, unbegreiflich. Aber das ist die andere Denkrichtung, die wir nur dadurch gewinnen, indem wir die Dinge aus der Perspektive Gottes betrachten. Bedenkt, dass Leid trotz eines gerechten Lebens zu Gottes Plan gehört. Und er gibt auch in dem Zusammenhang einige praktische Hilfen. Er macht nämlich deutlich, haltet den Herrn Jesus in euren Herzen heilig. Und das macht mir klar, Gottesfurcht befreit von Menschenfurcht. Wenn Christus in meinem Herzen den ersten Platz hat und ich ihm die Ehre gebe, dann schafft das großen Freimut, auch von Christus Zeugnis zu geben. Wir brauchen uns nicht vor Menschen fürchten. Ich hatte so mal so ein Schlüsselerlebnis bei uns in der Heigerer Stadthalle. Wenn da die Abschlussfeiern waren und die Zehntklässler entlassen wurden, war die Halle voll mit 600-700 Leuten. Und ich musste ja als Vorsitzender des Elternbeirats immer eine Rede halten und habe immer versucht, da die christlichen Werte rüberzubringen. Am liebsten hätte ich natürlich eine Stunde evangelisiert, aber da hätte man mich wahrscheinlich von der Bühne runtergeholt. Und ich hatte in einer dieser Reden, habe ich mal ganz stark Christus so als Vorbild vorgestellt. Ist ja immerhin 1992 im Spiegel war ja mal eine Umfrage, wer ist die Person der Zeitgeschichte, die die Menschheit am positivsten beeinflusst hat. Und da war Christus ganz oben an der Spitze. Und das hatte ich so als Anlass genommen, Christus und seine Werte den Schülern mit auf den Lebensweg zu gehen. Nach meiner Rede kommt ein türkischer Vater auf mich zu. Wir haben ja auch eine hohe Prozentzahl Türken bei uns im Ort. Und sagt so zu mir, er wollte mich mal sprechen. Oh, ich denke, jetzt hast du wahrscheinlich Christus zu groß gemacht und Mohammed hatte ich natürlich überhaupt nicht erwähnt. Und dann gingen wir an den Rand der Stadthalle und dann gab er mir seine Hand, also so eine richtig große Pranke, drückte mir die und sagte, ich wollte ihm mal was sagen. Ihre Rede ist in mein Herz gegangen. Ein türkischer Vater. Und da habe ich gedacht, wir müssen mehr Mut haben, Christus zu bezeugen. Und selbst solche Leute, die eigentlich mit dem christlichen Glauben nichts am Hut haben, und deshalb Gottesfurcht befreit von Menschenfurcht. Natürlich muss es in der angemessenen Weise geschehen, das wird erwähnt Paulus hier auch. Aber ich möchte uns einfach ermutigen. Und jede Schwierigkeit, das macht er eben deutlich, bietet eben auch eine Möglichkeit. Wenn ihr jetzt herausgefordert werdet, Vers 15, seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung fordert. Bereit zur Verantwortung Apologia, da kommt ja das Wort Apologetik her, Verteidigung des Glaubens, den Ungläubigen, den Feinden des Evangeliums Rede und Antwort stehen, darum geht's. Und wir sind einfach gefordert, Fragen zu beantworten. Ein anderes Schlüsselerlebnis war meine Verweigerung. Ich habe Zivildienst gemacht und zu dieser Zeit musste man noch, in Wuppertal musste ich zum Amtsgericht oder was das war, und hatte eine Verhandlung, eine richtige Gerichtsverhandlung. Und das Herz schlug natürlich und ich bin nicht zur Bundeswehr gegangen, weil ich kein Soldat werden wollte. Ich hätte auch Soldat, hätte mir auch Spaß gemacht, da im Matsch rumzulaufen, um mal ein paar Schießübungen zu machen. Also da hatte ich keine Probleme mit. Und dann habe ich bei der Verhandlung meine Bibel auf den Tisch gelegt und als ich dann gefragt wurde, habe ich gesagt, ich habe gar nichts gegen die Bundeswehr, aber ich mache hier seit vielen Jahren in Wuppertal in einem sozialen Brennpunkt Jungscha. Und das möchte ich gerne weitermachen und ich habe schon eine Zivildienststelle in der Zentrale des Blauen Kreuzes, hatte man mir schon angeboten und ich sehe das einfach für mein Leben als sinnvoller an, weil ich gerne Kindern helfen möchte. Naja, und dann kamen natürlich die typischen Fangfragen mit der Waffe und so. Ich sage, ich habe überhaupt keine Probleme mit der Waffe. Darum geht es mir gar nicht. Ja, was würden Sie denn machen, wenn Ihre Verlobte, kennt ihr ja diese, würden Sie dann die Waffe ziehen? Dann habe ich nur gesagt, liebe Leute, sehr geehrtes Auditorium, ich bin Christ und ich möchte keinen Menschen erschießen. Aber wie ich mich in einer solchen Extremsituation wirklich verhalte, das kann ich heute nicht sagen. Und die Verhandlung war relativ leicht, alles klar. Da habe ich nur gesagt, auch hier offen damit umgehen und nicht so tun, als wäre die Bundeswehr das Schlimmste, was man überhaupt machen kann, dass man da zur Waffe greift. Nee, ich habe gleich gesagt, Leute, ich habe damit keine Probleme, aber ich möchte mich von Gott führen lassen und er hat mir eine Aufgabe gegeben, Kinder zu unterrichten und denen zu helfen, und das war eigentlich der Schlüssel. Und dabei haben wir immer die Möglichkeit, von der Hoffnung zu reden. Das macht Petrus hier deutlich, aber in der richtigen Haltung, freundlich und auch mit entsprechendem Respekt. Und da sind wir wieder bei der Unterordnung. Ordnet euch der menschlichen Einrichtung unter, Kapitel 2, Vers 13. Und das greift er hier im Grunde nochmal auf, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und dabei ist es wichtig, dass wir ein gutes Gewissen haben, denn das gibt uns die innere Freiheit zum Zeugnis und die entsprechende Freude. Und gleichzeitig macht Petrus hier deutlich, Gott ist absolut souverän. Wenn Gott das so will, dass ihr leidet, Vers 17, da wollen wir ihm vertrauen. Ich muss immer wieder feststellen, auch in Krisensituationen, ich muss da oft denken an den tödlichen Absturz meines Schwagers im Nebelhorn im Jahr 2012. Das kann ich bis heute nicht verstehen, dass das an diesem schönen Sonntag passieren musste. Aber wir müssen immer wieder lernen, auch wenn wir in solche Spannungen kommen, die hier von Petrus beschrieben werden, es geht nicht darum, dass wir Gott in allem verstehen müssen, können. Sondern wir müssen immer wieder lernen, Gott in allem zu vertrauen. Aus Verstehen wollen muss Vertrauen werden. Und dann werden wir auch in solchen Situationen damit recht umgehen können. Denn uns muss ja klar sein, Gott ist Gott. Und wenn ich Gott in allem verstehen könnte, wäre Gott nicht Gott. Die Tatsache, dass Gott Gott ist, schließt aus, dass ich ihn in allem verstehe. Ich bin ein kleiner Mensch. Ich habe 1500 Gramm hier oben. Die lieben Frauen sollen ja ein bisschen mehr haben, aber es kommt ja auch nie auf die Menge an. Aber ich passe auf, liebe Schwester. Aber das hält doch wach, oder? Wenn man jetzt hast du auch verstanden, was ich meinte, oder? Okay. Bleiben wir bei der Souveränität Gottes. Gott ist so groß, dass wir nie groß genug von Gott denken können. Und das ist für mich auch ein schwieriger Vers bei der Vorbereitung gewesen. Das ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Natürlich, das ist besser. Ich will nicht im Knast sitzen, weil ich Böses tue, sondern weil ich Gutes tue. Aber dass Gott das überhaupt zulässt, dass seine Leute leiden, das ist ja schon schwer zu verstehen. Aber es ist eben so. Und da müssen wir uns immer wieder klar werden, wir sind in dieser Welt, in diesem von Gott abgefallenen System, was beherrscht wird vom Fürsten der Finsternis, sind und bleiben wir ein Fremdkörper. Und deshalb ist auch diese ganze Idee von gestern Abend mit der Transformation der Gesellschaft eigentlich absurd. Denn diese Welt ist beherrscht vom Fürsten der Finsternis. Und solange der Herr Jesus nicht sein Reich wirklich aufrichtet, wird es keinen Frieden geben, wird es keine idealen Verhältnisse geben. Nein, wir sollen Licht in der Dunkelheit sein und die Chancen nutzen und auch bereit sein, um Gutes tun, Willen zu leiden. Und es gibt tatsächlich in jeder Schwierigkeit eine Möglichkeit. In jeder Notlage erkennst du auch eine besondere Chance. Bei dem Todesfall meines Schwagers war das am selben Abend in der Leichenhalle in Oberstdorf, als der diensthabende Arzt mir sagte, ihr Schwager hatte mindestens 5 Frakturen und den ganzen Schädel hinten auf. Da waren wir dankbar, dass er nicht im Koma lag, wie der holländische Kronprinz zu dieser Zeit, sondern dass er am Ziel ist, im Himmel ist. Und da merkst du auf einmal, selbst in solchen Situationen kannst du dann Gott danken. Er ist souverän und er macht keinen Fehler. Für meinen Schwager Bernhard sind alle Fragen geklärt. Für uns bleiben viele offen, aber sie werden eines Tages geklärt. Und deshalb sagt Paulus, Petrus, nehmt euch Christus zum Vorbild. Und das ist der letzte Abschnitt, der letzte Punkt, den ich mit euch durchdenken will. Denn er zeigt, dass sich Leiden um Gottes Willen lohnt. Und er betont zunächst einmal, der Gerechte litt für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen, getötet, aber lebendig gemacht durch den Geist. Ein herrliches Ziel dürfen wir vor Augen haben, damit er solche zu Gott führe. Der Tod am Kreuz war ja vordergründig die größte Niederlage dieses Wanderpredigers, aber im Grunde der größte Sieg des Sohnes Gottes. Denn der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Kapitel 2, Vers 14, der Herr Jesus hat durch seinen Tod dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, um alle die zu befreien, die das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Sein Tod ist unser Leben. Er hat bezahlt. Er hat die befreit, die sich selber nicht befreien konnten. Und das ist gute Nachricht, das ist Evangelium. Und deshalb ist das Wort vom Kreuz denen, die gerettet werden, Gottes Kraft, aber denen, die verloren bleiben, ist es Dummheit. Lebendig gemacht nach dem Geist. Und jetzt ist das eine ganz interessante Stelle hier. Die ist ja auch nicht ganz leicht, Vers 19. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Wie ist die zu verstehen? Eigentlich ganz leicht. Kapitel 1, Vers 12, haben wir ja schon gelesen, oder Vers 11. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war. In welchen Leuten war er? In den Propheten. Er war auch in Noah. Noah war ein Mann, der den Geist Gottes hatte. Und das ist derselbe Geist, sagt Petrus, zu dem Noah schon gepredigt hat. Das heißt, dieser Geist wirkte schon zur Zeit Noahs. Und Petrus nimmt diese geschichtliche Tatsache, um die Geschwister, die Briefempfänger zu ermutigen. Seht mal, das ist ja nichts Neues, was ihr erlebt. Und dieses Prinzip, was da drin steckt, das gab es auch schon zur Zeit Noah. Und Gott hat immer im Gericht auch Gnade walten lassen und 8 Seelen sind gerettet worden. Lernen aus der Geschichte. Sagen wir gerne, das Alte Testament ist das Bilderbuch Gottes. Da werden die geistlichen Wahrheiten des Neuen Bundes, des Neuen Testamentes illustriert an solchen Begebenheiten. Tiefe geistliche Wahrheiten veranschaulicht. Der Geist Gottes wirkte also in den Tagen Noahs. Und wie sah das Ergebnis aus? Wenige wurden gerettet, 8 Seelen. Die Rettung durch bzw. in der Arche ist ein mutmachendes Bild für die Errettung der Gläubigen in Christus. Man könnte auch anders sagen, Jesus war schon im Alten Testament präsent. Wir sollten in so eine schwierige Stelle nicht mehr reinlegen, als er wirklich steht. Jesus ist nicht ins Totenreich gegangen und hat da gepredigt. Auch wenn das in irgendwelchen Glaubensbekenntnissen so drinsteht. Ich bin davon überzeugt, dass in dem Geist, in dem Noah gepredigt hat, das ist derselbe Geist, der Christus auferweckt hat. Jesus sagt in seinem 7. Wort, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und er sagt dem Schächer, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Jesus ist dann nicht irgendwo bei den Toten rumgelaufen. Und deshalb sollten wir diese Stelle nicht überstrapazieren. Die Rettung in der Arche durch das Wasser hindurch ist ein Bild für die Rettung der Gläubigen durch die geistliche Einheit mit Christus, die dann in der Taufe bezeugt wird. Und Petrus betont ja extra, es geht nicht hier um das Abwaschen durchs Wasser, es geht nicht um die eigentliche äußere Handlung, sondern es geht um die Einheit mit Christus. Und das ist ihm so wichtig. Menschen in der Arche wurden durchs Wasser hindurch gerettet. Und damit erinnert Petrus an die Taufe. Aber die Taufe ist ja zunächst eine geistliche Einheit, mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden, was sich dann später in einem äußeren Akt, in einer Behandlung bezeuge. Es geht also nicht um die äußere Handlung der Wassertaufe, dass dadurch angeblich der Mensch gereinigt wird, nicht als Sakrament. Nein, die Taufe Christi in den Tod ist das Einswerden mit ihm, diese Rettung. Und die eigentliche Taufe geschieht im Inneren eines Menschen. Der Vorgang der Taufe ist das äußere Bekenntnis einer gemachten Erfahrung. Und in dem Zusammenhang kommt Petrus dann zu einem Triumph und sagt, am Ende triumphiert immer Christus. Wie heißt es hier so schön in Vers 22? Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Zunächst ist damit bewiesen, dass Christus alle Forderungen Gottes erfüllt hat. Sonst hätte er ihn nicht zu seiner Rechten gesetzt, als Menschensohn. Und gleichzeitig macht es mir deutlich, hier ist der Sieg. Christus ist der, der am Ende siegt. Und den gleichen Gedanken haben wir ja in Philipper 2, nachdem Paulus diese Selbsterniedrigung des Herrn Jesus bis in den Tod beschrieben hat, sagt er, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und alles wird sich einmal vor ihm beugen. Sag mal gerne, nicht die großen, mächtigen Männer und Frauen dieser Welt, ob nun Hillary Clinton künftig oder Trump, ich sage mal, man muss ja wählen zwischen Schlange und Elefant, dass die werden nicht die letzten Fäden der Weltgeschichte ziehen, sondern nur einer, unser Herr Jesus Christus. Er wird die Fäden der Weltgeschichte ziehen. Er hat das letzte Wort. Und wenn du die Offenbarung liest, dann merkst du, das geschlachtete Lamm im Background ist das handelnde Subjekt in der Offenbarung. Und das ist das Geniale und das begeistert mich immer wieder. Und da wird der Herr Jesus dann regieren. Nicht heute wollen wir in erster Linie König Jesus zurufen, sondern wir wollen ihn den Menschen als Retter, Heiland vorstellen und den Menschen sagen, ordne dich dieser Autorität unter und dann wirst du einmal im Königreich mit ihm feiern, wenn er das Reich aufrichtet. Und das ist unsere Zukunft. Er ist der Herr. Ich habe bewusst den Vers 1 des nächsten Kapitels, Kapiteleinteilung gab es ja nicht, als der Brief geschrieben wurde, ist auch nicht inspiriert, habe ich extra dazu gelesen, weil ich fand das so eine schöne Zusammenfassung. Nun nehmt diese Haltung an, oder hier in der Elberfelder steht derselben Gesinnung, die Christus als Mensch im Leid hatte. Ich glaube, das ist unser bester Schutz, Christus zum Vorbild. Und was war seine Kraftquelle? Was war seine Haltung? Und damit fasse ich das nochmal alles zusammen. Das Erste, was deutlich wird, wenn du das Johannesevangelium liest, Kapitel 4, Vers 34, sagt er nach dem Gespräch mit der Frau am Brunnen zu seinen Leuten, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Der Jesus hatte den einen Wunsch, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und das fand seinen Höhepunkt im Garten Gethsemane, wo er dann beten konnte, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das war zunächst mal seine Grundhaltung, dein Wille geschehe. Und dann sah er aber über sein Leid hinaus, und das macht uns der Hebräerbrief ja deutlich, Kapitel 12, Vers 2. Er sah die vor ihm liegende Freude. Er sah das Ergebnis. Und ich hatte einen geistlichen Vater in meinem Leben, der hat immer auch gepredigt, wir müssen auch ruhig und dürfen ruhig an den Lohn denken. Wir dürfen lohnbewusst leben. Der Jesus möchte uns Lohn geben. Und wir dürfen uns darauf freuen. Und ich glaube, wenn wir vom Richterstuhl des Christus stehen und Lohn empfangen, was werden wir dann tun mit dem Lohn, mit den Kronen, die wir bekommen? Ich glaube, nirgends wird dann so deutlich werden, dass all das, was wir hier auf dieser Erde für den Herrn Jesus tun konnten, nichts als lauter Gnade war. Und wir werden den Lohn nehmen und zu den Füßen unseres Heilands legen und ihn dadurch ehren. Und deshalb, je mehr Lohn wir bekommen, desto mehr können wir zur Ehre unseres Heilands zu seinen Füßen legen. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und das hat auch den Herrn Jesus motiviert. Er sah den Triumph, dass er nach dem Leid große Freude haben würde, oder wie Jesaja das schon prophetisch sagt, die Frucht der Mühsal seiner Leiden, das sah er, sah auch dich und mich als Frucht seiner Leiden. Und das hat ihn motiviert, das gehörte auch zu seiner Gesinnung, zu seiner Haltung. Und wie macht der Schreiber das im Hebräerbrief auch deutlich, Hebräer 5, Vers 8, er ist im gehorsamen Leid der Urheber des Heils geworden, und somit für uns alle ein Vorbild des Gehorsams. Und er ist einfach unschlagbar, unser Herr. Unschlagbar großes Vorbild. Alles haben wir in ihm. Und ich schließe mit dem, was wir morgen wahrscheinlich dann auch als Abschluss sehen, lesen werden und näher betrachten werden. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Gott ist der Handelnde. Und Gott kommt zum Ziel. Und Gott wirkt, was wir für heute und morgen brauchen. Und bei allem Leid, bei möglichen Verfolgungen, denken wir daran, kurze Zeit, gemessen an der Ewigkeit, ist dein und mein Leid eine Millisekunde von der Wirklichkeit. Und das haben ja Petrus und Paulus sehr oft, diesen Gedanken, dass sie erinnern an die ewige Herrlichkeit. Römer 8 wird es auch sehr schön deutlich. Das ist kein billiger Trost auf den Himmel. Nein, ich darf mich heute schon vom Himmel her trösten lassen und darf mich freuen auf das, was uns dort erwartet. Und das ist für uns Kraftquelle. Eine kurze Zeit gelitten habt, ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Vielleicht nehmen wir uns einfach ein paar Minuten Zeit und danken dem Herrn Jesus und sagen ihm das, was uns wichtig geworden ist. Ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab, vielleicht können wir dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, so erbitten wir von dir noch einmal, hilf uns, standfest zu sein, gewurzelt in deinem Wort. Mach uns stark im Gegenwind der Unwetter. Wir schaffen das alleine nicht, wir brauchen dich. Du bist der Herr, du bist der Sieger. Dir verdanken wir alles. Und Herr, halte uns ganz nah bei dir, in der Abhängigkeit von dir, bei allem, was wir tun. Herr, hilf uns, dass wir das wollen, was du willst. Lieber Herr, ich möchte dir danken. Danken auch, dass während des Vortrags Rainer Wagner kam. Danke, dass er es geschafft hat, hier zu sein. Segne auch jetzt seine Frau, die zu Hause ist, und stärke auch sie. Und danke, dass wir dir den weiteren Tag anbefehlen dürfen. Amen.